Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen und vor allem mit Gilda Sahebi, Politikwissenschaftlerin, Autorin, übrigens auch studierte Ärztin, aber vor allem natürlich Autorin und zu Gast hier in dieser Stunde am Samstagmittag bei uns. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Und wir reden natürlich über all das, was uns in diesen Tagen beschäftigt, was uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat, was uns in den nächsten Tagen weiter beschäftigen wird. Und heute Abend erst einmal ein kleines Highlight, würde ich sagen, nämlich der Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, also ab 9 geht's los, vorher gibt's schon ein kleines Warm-up, auch im deutschen Fernsehen. Sind Sie jemand, der sowas schaut?
Nein, nie gewesen. Einfach gar nicht. Mich interessiert alles, was drumherum irgendwie an Politik oder an Analyse oder Debatte ist, aber das selber gar nicht.
Nee. Und das ist ja in diesem Fall heftig, ne?
Also das ja, ist ja, das ist viel.
Es ist ja wirklich bemerkenswert, wie dieser Eurovision Song Contest von der EBU, also von dieser European Broadcast Union, ja eigentlich immer als unpolitisch verkauft wird. Aber es ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern in diesem Fall.
Es gibt, glaube ich, gar nichts Unpolitisches. Fußball ist nicht unpolitisch, Musik ist nicht unpolitisch. Das lässt sich gar nicht ausklammern, fürchte
ich. Und ich glaube, das sieht man in diesem Fall auch. Über all das wollen wir natürlich reden. Auch der Umgang mit der israelischen Sängerin, die Boykottaufrufe, die Proteste. Das bringt natürlich einiges an Unruhe, aber vielleicht sogar auch an produktiver Unruhe. Das wird uns beschäftigen. Uns wird natürlich auch beschäftigen die pro-palästinensischen Proteste in deutschen Universitäten, wie das den akademischen, den Kulturbetrieb durcheinander bringt, aber auch Fragen nach der Wehrpflicht angesichts der veränderten Sicherheitslage. Und ich freue mich ganz besonders drauf, wir haben hier eine Rubrik, Sie haben noch einen Überraschungsgast für uns. Natürlich wissen wir noch nicht, wer es ist.
Genau, aber man kann sich freuen.
Das glaube ich auch. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich, jemand Neues kennenzulernen. Gilda Sahebi ist bei uns, ich freue mich. Gilda Sahebi ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, Autorin. Unter anderem auch eines aktuellen Buches über Rassismus, wie wir uns Rassismus beibringen. Ein sehr bemerkenswertes Buch, aber strukturellen Rassismus. Darüber wollen wir auch noch unbedingt reden. Aber erst einmal sprechen wir über den Eurovision Song Contest. Eine Veranstaltung, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die ja so ein bisschen den Namen geändert hat. Früher hieß es Grand Prix der Eurovision, jetzt Eurovision Song Contest und bringt offenbar immer noch Millionen Menschen zusammen. Ist ja bemerkenswert. Man hätte noch gedacht, irgendwie vor ein paar Jahren so eine etwas in die Jahre gekommene Veranstaltung. Aber riesige Einschaltquoten, viele Debatten, auch so ein Treffen europäischer Musikerinnen und Musiker und natürlich, ja, wir haben es gehört und auch darüber berichtet, viel Streit um die israelische Teilnahme von Eden Golan. I'm still broken from this hurricane. Also ich glaube, da hört man Gilda Sahebi schon noch ein bisschen durch, worum es gehen könnte, ne? Um die Traumatisierung auch der israelischen Gesellschaft, ne?
Ja, ich glaube, wer auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten mit Menschen aus Israel oder auch mit Jüdinnen und Juden gesprochen hat, weiß schon sehr genau, dass dieser 7. Oktober nicht vorbei ist, im Gegenteil. Und ich glaube, das erklärt auch ganz viel, was gerade in dem Land gesellschaftlich passiert.
Wird das genug wahrgenommen, auch von der Öffentlichkeit, dieses Trauma des 7. Oktober? Das ist ja schon über ein halbes Jahr her. Aber dass man, glaube ich, wer in Israel war in den letzten Monaten, ich war dort für einige Tage und konnte das vor Ort auch verfolgen, dem wird, glaube ich, klar, dass dort vor Ort dieser 7. Oktober weit entfernt ist von einer Verarbeitung, der immer noch tief sitzt in dieser Gesellschaft, ne?
Ja, das ist ja auch eine Gesellschaft, die mit ihrem Trauma umgehen muss und dann aber natürlich direkt sozusagen gar keine Zeit in Anführungsstrichen dafür hat oder keinen Raum, weil es ja sofort weltpolitisch auch weitergeht, weil es ein Krieg ist. Und was ich so absurd finde eigentlich, ist, dass das Verarbeiten und die Trauer, die Menschen dort spüren und die auch Jüdinnen und Juden außerhalb Israels spüren, dass die genommen wird als irgendeine Art von Unterstützung von dem, was in Gaza passiert. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil das bedeutet natürlich auch, und das weiß ich von jüdischen Freundinnen hier in Deutschland auch, dass dieses öffentliche Trauern für sie ganz schwierig ist, weil das natürlich in dieser Lage, also nicht natürlich, aber absurderweise eher in dieser Lage gesehen wird, als ihr unterstützt irgendwie das Töten von Kindern und Menschen in Gaza, was damit erst einmal nichts zu tun hat, sondern es ist ein Verarbeiten von Schmerz.
Wäre ein erster Schritt tatsächlich, den Schmerz beider Seiten zu sehen, wird das zu wenig getan?
Ja, überall, auf der ganzen Welt, immer, immer, immer. Schmerz wird nie gehalten, nie geehrt auch. Schmerz ist was sehr, sehr Besonderes, was jeder Mensch anders durchlebt. Und das wird gerade, wenn es um Konflikte geht, um Politik, sehr schnell instrumentalisiert und auch zu was Schlechtem gemacht, zu was Dunklem gemacht. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir in der Lage wären, ohne irgendeine Art von Projektion den Schmerz jedes Menschen zu halten.
Hm. Wie ist das zu erklären, dass es offenbar gerade bei Israel großen Teilen der Öffentlichkeit so schwerfällt, diesen Schmerz zu akzeptieren, zu respektieren, zu sehen?
Also, weil natürlich, das ist natürlich was ganz Großes, aber Israel ist für sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt eine Projektionsfläche. Das wird ja auch als der koloniale Staat, der imperiale Staat dargestellt, was natürlich absurd ist, weil Israel hatte nun wirklich nichts mit diesen ganzen Menschheitsverbrechen des Kolonialismus zu tun, die alle real sind, oder den Menschenrechtsverbrechen, die von westlichen Staaten bis heute durchgeführt werden. Und so ist sozusagen die ganze Wut und der ganze Hass, die sozusagen eine reelle Basis haben, also den Kolonialismus und den Verbrechen, auf einen Staat projiziert, auf den einzigen jüdischen Staat der Welt und auf Jüdinnen und Juden weltweit, also wiederum auf eine marginalisierte Gruppe. Und es lässt sich so leicht leider machen, ein Bild zeichnen von Gut und Böse in diesem Konflikt, im Nahostkonflikt zwischen Israel und den PalästinenserInnen. Und das sind sozusagen die absolut giftigen Zutaten dafür, dass diese politische Situation und diese schreckliche Situation, die wir gerade haben, nicht ohne Projektion angeschaut wird, sondern mit sehr viel Hass und ohne das rational einordnen zu können, was da passiert.
An welcher Stelle schwappt das über Richtung Antisemitismus?
Das ist die große Frage.
Das ist eine große, ich weiß, die wird seit Wochen gestellt.
Genau, also deswegen ist es ja, und das ist bei Rassismus übrigens auch so, dass ständig darüber diskutiert wird, welche Definition, wie wird es definiert, wie wird es nicht definiert.
Welche Rolle spielt auch Israel als Staat darin? Ne?
Genau. Da wird
ja viel debattiert darüber, was ist eigentlich Antisemitismus. Es gibt verschiedene Definitionen. Ich glaube, da können wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das ist ja auch eine akademische Debatte. Aber immer wieder wird die Frage gestellt, welche Rolle spielt Israel als Staat in der Debatte um Antisemitismus?
Der Staat spielt natürlich eine Rolle, weil es der einzige jüdische Staat der Welt ist. Und ich finde es immer absurd, ich verstehe es nicht so ganz, wenn man sagt, man kann Israel nicht kritisieren oder antisemitisch sein. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, man kann sehr gut beschreiben, was für eine Regierung dort zum Beispiel regiert. Und ich halte die für radikal, für rechtsextrem und in Teilen rassistisch. Und die machen ja ganz eindeutige Aussagen auch, was das angeht. Und ich halte Netanyahu für, wie soll ich sagen, für einen genauso gefährlichen Mann wie Trump. Also ich glaube, dass man sowas sagen muss auch. Also ich meine, es ist ein normaler Staat, den man kritisieren kann. Und wenn es aber dann beginnt, dass man, und das passiert eben ganz oft, dass man im Prinzip sagt, dieser Staat darf gar nicht erst existieren, dann wird es antisemitisch. Dann kann man drüber sprechen, wirklich, warum soll denn der einzige jüdische Staat der Welt nicht existieren? Und glaubst du nicht, dass da plötzlich andere Parameter und Maßstäbe angesetzt werden an den Staat?
Muss es da immer nur gleich um Existenz gehen oder beginnt es nicht schon an der Stelle, wo man vom Staat Israel spricht und nicht von der Regierung Israels oder überhaupt einfach nur den Begriff Israel verwendet?
Da bin ich so, das kann ich nicht beurteilen letztendlich. Ich glaube,
auf die Sprache kommt es ja an. Ne? Ich meine, für Sie als Autorin ist es ja auch wichtig, dass man ganz genau versucht zu formulieren. Das gelingt nicht immer, also auch mir gelingt es nicht immer, glaube ich, keinem gelingt es wirklich immer auf den Punkt. Aber darauf kommt es in dem Fall besonders an, oder?
Es kommt immer darauf an. Und genau das würde ich mir wünschen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Begriff Apartheid nicht benutze. Unter anderem, weil das einfach, das ist keine Beschreibung. Das ist eine Wertung. Das ist eine Bewertung, das ist eine Verurteilung, von der man überhaupt nicht weiß, was stimmt jetzt genau, was stimmt nicht, sondern ich möchte gerne, und das machen wir als JournalistInnen, beschreiben, was man sieht. Und dann kann man beschreiben, was man unter der israelischen Besatzung, wie es den Menschen dort geht, was da passiert. Das kann man tun. Und das ist genau der Punkt. Aber sobald man, das macht man allerdings leider auch in Bezug auf andere Staaten, dass man sagt, der Staat ist so und so. Und das ist natürlich bei Israel, weil das Phänomen des Antisemitismus so weitreichend ist, besonders schwierig, weil, also zum Beispiel 2014 beim Gaza-Konflikt wurde in Deutschland vor Synagogen demonstriert, nicht vor der Botschaft oder vor den Konsulaten. Und das ist ein Unterschied.
Ja.
Und das ist bei Israel schon besonders auffällig.
Und vor Synagogen zu demonstrieren, wenn man gegen die Regierung Israels demonstriert, glaube ich, das dürfte man als Antisemitismus bezeichnen. Eine Frage noch tatsächlich, und da schließt sich der Kreis unseres ersten kleinen Gesprächs hier in dieser Stunde. Tatsächlich zu eben der israelischen Teilnehmerin Eden Golan, die mit Boykottaufrufen konfrontiert ist, die mit Demonstrationen von Tausenden von Menschen vor ihrem Hotelzimmer in Malmö, da wo der ESC stattfindet, konfrontiert ist, die zum Teil auch sogar mit sehr seltsamen Aktivitäten eines der Musiker, nämlich eines der Teilnehmer aus den Niederlanden in diesem Fall, Joost Klein, konfrontiert ist, der da Stimmung gegen sie gemacht hat während einer Pressekonferenz. Kann man im Netz sehen. Und dann diese 20-jährige Sängerin, die offenbar trotzdem irgendwie stark bleibt. Mich persönlich hat es sehr beeindruckt. Wie gehen Sie mit so einer Situation um, zu sehen, dass jemand dort boykottiert werden soll?
Also als ich die Bilder gesehen habe, habe ich mich gefragt, also erstmal habe ich gedacht, es ist gut, dass demonstriert wird. Also es ist total gut und richtig, wenn man einen Missstand sieht, dass man dagegen protestiert. Und das gehört zu unserer Gesellschaft glücklicherweise dazu. Was ich mich gefragt habe, warum projiziert man diese Gegnerschaft zu einer Regierung, die es eigentlich sein sollte, weil eine Regierung führt gerade diesen Krieg, nicht ein Volk oder ein Staat, sondern eine Regierung, auf eine Person, auf eine 20-jährige Künstlerin, die dort singt, weil sie singen darf. Ausschluss, das ist nicht ihre Entscheidung, das hat sowieso mit ihr gar nichts zu tun und man projiziert diese ganze Wut auf diese Person und das verstehe ich überhaupt nicht.
Zumal sie auch nicht von der israelischen Regierung geschickt ist, sondern vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in diesem Fall. Mhm. Ich persönlich, mir geht es so, dass ich heute ganz besonders aufmerksam diesen ESC verfolgen werde, den ich vielleicht früher, ja, doch hätte vielleicht links liegen lassen beim Schauen. Aber jetzt, gerade weil er so politisiert ist, interessiert er mich irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Am Ende vielleicht doch. Wollen wir uns verabreden?
Ich habe heute Besseres zu tun.
Sie können es ja nachschauen auf jeden Fall. Der Nahostkonflikt, der ja erschüttert nicht nur das Kulturleben, er erschüttert auch die akademische Welt. Auch darüber haben wir ausführlich immer wieder berichtet, über die Protestcamps, nicht nur in den USA, zum Teil auch in großen Elite-Universitäten und den Einsatz der Polizei dort, wo viele Camps auch geräumt worden sind, was wiederum viele Protestbriefe auch ausgelöst hat, viele Debatten im Umgang damit, mit diesen Protestcamps. Das betrifft ja auch Deutschland, Berlin zum Beispiel, die Freie Universität, da gab es ein Protestcamp, was auch dort von der Polizei in Teilen jedenfalls geräumt worden ist. Dann gab es einen Solidaritätsbrief von vielen Forschenden, die gesagt haben, dieser Polizeieinsatz sei falsch gewesen. Man muss also mit den Protestierern dort anders umgehen, versuchen, in den Dialog zu treten. Wie empfinden Sie das eigentlich, dass diese, ich sag mal, junge akademische Elite in Teilen jedenfalls an vielen westlichen Universitäten diese Haltung einnimmt, so auch letztlich sehr extrem ist, auch in ihrer Israel-Kritik?
Ich weiß gar nicht, ob die so extrem ist in der Israel-Kritik. Also ich habe mir diese Proteste in den USA natürlich auch angeschaut, als es an den Unis dort begann. Und da wurde ja gesagt, dass irgendwie, also in Columbia war es ja so, dass die außerhalb der Universität, genau in New York, sehr offen antisemitische Sachen gesagt haben. Und innerhalb wurde gesagt, irgendwie nur so ein bisschen, also vereinzelt. Und es war ja hier anscheinend auch so. Es gab antisemitische Aussprüche, also Yalla Intifada zum Beispiel, würde ich eben sagen, dass aufgrund des Kontexts der Intifada, den man kennt, das war eben gewaltsam, ist es halt schwierig, sowas als nicht gewaltvoll darzustellen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich viele, also wenden sich ja gegen den Krieg. Und das ist, wie gesagt, finde ich auch gut. Und dann habe ich aber gedacht, das Argument, da sind ja nur ein paar, die solche Sachen sagen, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, weil wenn ich zurückdenke an Demos, die ich beobachtet habe, Corona, Pegida oder irgendwie irgendwelche anderen Aufmärsche, wo auch nur, also vor allem Corona, wo auch nur ein paar Leute Nazi-Parolen irgendwie gerufen haben und rassistische Sachen, da habe ich auch gedacht, naja, aber der Rest läuft ja da mit. Also so einfach.
Also man muss wissen, wo man mitläuft, wo man dabei ist.
Würde ich schon sagen, beziehungsweise man muss sich zumindest damit auseinandersetzen. Und das weiß ich nicht, inwieweit das passiert oder nicht. Ich finde es ganz schwierig. Also ich sehe auf jeden Fall, dass das in Teilen als antisemitisch wahrgenommen wird, was da gesagt wird. Und ich kann nicht beurteilen, ob
es... Es gibt antisemitische Ausrufe, die, gibt es ja, die sind dokumentiert.
Genau.
Also natürlich nicht durch die Bank weg, aber es gibt sie einfach auch.
Genau, ne? Und das meinte ich mit, kann man da wirklich sagen...
In Amerika hat man gehört, geh zurück nach Polen. Solche Sprüche hat man gehört.
Noch Schlimmeres hat man dort gehört. Ja, ja, genau.
Und Ähnliches. Mhm. Auch die Debatte um From the River to the Sea, die wir jetzt auch nicht ausführlich führen können. Nee. Aber was damit eigentlich gemeint ist, vom Fluss bis zum Meer... Ob damit eine Region gemeint ist, wo Israel keine Rolle mehr spielt.
Genau, also das wäre quasi einfach das nicht mehr existieren dürfen des jüdischen Staates Israel.
Ja, oder Zionismus als Faschismus bezeichnet wird. All diese Aussprüche gab es ja und dann wurde auch immer wieder eine Debatte darum geführt, die wird ja schon seit Jahren geführt, um die deutsche Staatsräson. Dieser Begriff ist ja durchaus auch immer wieder umstritten. Was bedeutet das eigentlich im Verhältnis zu Israel? Der ist von Angela Merkel auch ganz stark geprägt worden und spielt heute auch noch eine große Rolle, wenn es zum Beispiel um ganz konkret Waffenlieferungen an Israel geht. Die sind ja von Deutschland aus relativ umfangreich, auch wenn es weniger, ich sag mal, tödliche Waffen sind, sondern eher anderen Charakter haben. Aber dennoch, wir erleben das ja jetzt in den USA zum Beispiel, der größte Waffenlieferant für Israel, wo jetzt durchaus auch es so weit geht, dass die Kritik am Einsatz im Gazastreifen so weit geht, dass man davor warnt, in Washington tatsächlich noch weiter Waffen zu liefern, gerade jetzt vor der möglichen Offensive in Rafah. Diese Debatte in Deutschland, wie empfinden Sie die, wenn es um Solidarität, Unterstützung, konkrete Unterstützung von Israel geht?
Also ich kann mit dem Begriff Staatsräson gar nichts anfangen. Das ist für mich wieder so ein Schlagwort, wo mir immer noch niemand verständlich erklärt hat, was es bedeuten soll. Und natürlich ist die Frage, Israel unterstützen, was heißt es, was in der Situation, in der man ist? Weil, also es gab neulich in der Haaretz einen ziemlich guten Text von Yuval Harari, der eben beschrieben hat, dass in seinen Augen Netanyahu und die jetzige Regierung dem Staat schaden. Also was heißt es dann? Was heißt an der Seite Israels stehen? Heißt es dann Waffen liefern oder heißt es keine Waffen liefern, weil der Staat vielleicht gerade mit diesem Krieg sich eher gefährdet für die Zukunft? Weil ich fürchte, dieser Krieg ist jetzt mehr als 30.000 Menschen tot. Das sind garantiert nicht alles Hamas-Kämpfer, sondern da sind viele Menschen dabei, die keine Waffen in der Hand haben oder je genommen haben. Und man könnte halt auch argumentieren, dass dieser Krieg gerade die Zukunft Israels massiv gefährdet. Also deswegen muss es wie immer differenziert und nuanciert sein. Da kann man nicht einfach sagen, das bedeutet Staatsräson.
Ja, und dann natürlich auch die Frage, inwieweit Palästinenser zum Beispiel auch international mehr Rechte bekommen sollten. Jetzt haben wir es ja in den Vereinten Nationen gesehen, dass dort sozusagen der Status der Palästinenser verbessert worden ist. Sie haben noch keine Vollmitgliedschaft, aber der Status ist verbessert worden. Deutschland hat sich da enthalten dabei. USA hat dagegen gestimmt, Deutschland hat sich enthalten. Wie empfinden Sie diese Entscheidung Deutschlands, sich dazu enthalten?
Es fällt mir schwer, das zu bewerten. Letztendlich wird das auch nichts dran ändern. Also ich glaube nicht, dass der Status der Palästinenser in der UN ändern wird, wie der Konflikt in Israel weitergehen wird, sondern da braucht man nun mal beide Parteien. Da kann sich die UN auf den Kopf stellen, da kann sich auch Deutschland auf den Kopf stellen. Sondern es geht darum, dass dort eine Lösung gefunden werden will. Und da sind wir, glaube ich, gerade nicht einmal. Also es ist so weit entfernt wie, glaube ich, noch nie, dass da irgendwas Positives passiert.
Natürlich habe ich mich auf Sie vorbereitet, Frau Sahebi, und ich bereite mich eigentlich auch auf alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor. Aber in diesem Fall, und das ist auch das Schöne an dieser Sendung, konnte ich mich nicht vorbereiten auf den nächsten Gesprächsgast. Aber Sie haben jemanden mitgebracht. Wer ist es denn?
Genau, ich habe jemanden mitgebracht, und zwar Nadi Mirjan. Sie ist eine ganz tolle Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und wir unterhalten uns in letzter Zeit sehr viel über Emotionen. Und ich dachte, das wäre ein guter Anlass, um mit Nadi zu sprechen.
Hallo, Frau Mirjan.
Hallo, Herr Balzer.
Ja, schön, Sie kennenzulernen.
Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich.
Das ist toll, dass Sie dabei sind. Sie sprechen und schreiben über Emotionen.
Genau, ich forsche viel über, also ich habe damals viel über Emotionen geforscht. Und als Psychotherapeutin ist es natürlich für mich in der Praxis sehr einfach, Emotionen bei Menschen zu erkennen, wahrzunehmen und auch so das gesellschaftliche Paradigma mit einzubeziehen, inwiefern in der Gesellschaft Emotionen eingeordnet werden, behandelt werden, genau. Und mit meiner Freundin Gilda mache ich dies auch.
Als Freundin spricht man anders über Gefühle, glaube ich, als wenn man jetzt mit einer Psychotherapeutin einfach so sprechen würde, oder?
Da bin ich gespannt, was du sagst.
Jetzt bin ich gespannt. Also, Maria, wir sind jetzt hier live im Radio. Also
das ist mir bewusst. Also darüber, dass wir schon sehr tief und offen und authentisch über unsere Gefühle sprechen, hat das natürlich schon diese freie Komponente, die man, glaube ich, auch in der Therapie haben sollte als Klientin oder Klient. Jedoch ist es natürlich nicht ansatzweise jetzt irgendwie, dass man sich gegenseitig therapiert oder so. Also das
würde auch gar nicht funktionieren, glaube ich, unter Freundinnen, oder?
Nee, um Gottes Willen, nee, das funktioniert gar nicht. Nee, nee.
Bin ich aber deine Freundin, nicht deine Therapeutin.
Genau, nee. Man ist ja sozusagen immer so die eigene Therapeutin und also Therapeutin der eigenen Welt, Lebenswelt. Und es ist dann natürlich sehr schön, wenn man dann diese Authentizität auch in Freundschaften, diese Echtheit hat und sich nicht für seine Gefühle schämen muss und auch die Gefühle untereinander zu unterstützen, zu erweitern. Das ist ganz schön, genau.
Und da kam sozusagen auch das Gespräch auf, weil wir eben beide sehr tief an uns selber arbeiten und dazu gehört nun mal emotionale Arbeit. Also man muss wissen, was man fühlt. Und in dieser Gesellschaft tun wir das halt nicht.
Gar nicht so einfach. Man muss wissen, was man fühlt. Das ist ein wichtiger Satz, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine große Lebensaufgabe für jeden von uns.
Genau.
Aber also ich persönlich weiß es nicht immer. Ich weiß, ich fühle was, aber kann es oft nicht genau.
Das ist wie eine analysieren. Wie so eine Superkraft, Superpower, oder? Kann man sagen?
Mhm. Ja, genau. Das ist ja klar. Also jedes Gefühl direkt zu erkennen, das weiß ich bei mir tatsächlich auch nicht, ob ich das tue. Aber über diese tiefe Introspektion der Selbst, also dass man sich selbst sozusagen erfahren möchte, vor allem diese vermeintlich negativen Gefühle. Es ist natürlich immer sehr schwierig, finde ich, für uns Menschen in der Gesellschaft, die ja sehr, also positive Gefühle dürfen wir sehr nach außen tragen. Aber so Kategorie negative Gefühle, nehmen wir mal an, wir sind traurig. Das, nach einer Zeit wird ja von uns verlangt, dass wir dann irgendwie nicht mehr traurig sind, sondern weiter funktionieren. Ich glaube, das erschwert unter anderem auch diesen eigenen Zugang zu den Gefühlen. Umso schöner ist es, dass man sich halt dafür so einen Raum nimmt, um zu erfahren, wie geht's mir eigentlich? Also was fühle ich? Wie geht's mir? Was denke ich? Genau.
Und wenn man es mal politisch macht, weil gerade während der Musik, kurz bevor wir Sie angerufen haben, Frau Merian, haben wir uns mit Gilde Sahibi darüber unterhalten, wie emotionalisiert die Nahostdebatte ist. Nur mal, um ein Beispiel rauszunehmen. Ja? Es gibt ja auch viele andere politisch-gesellschaftliche Themen, wo man das Gefühl hat, man muss nur es kurz anreißen und schon gehen die Emotionen hoch. Wie kann man nehmen wir mal das Beispiel Nahostdebatte, gibt es da eine Möglichkeit, ein bisschen Emotionalität rauszunehmen, wenn ja, wie?
Darf ich fragen, nochmal ganz kurz, was Sie genau meinen mit Emotionalität rausnehmen?
Also man muss ja nur, wir haben es gerade festgestellt, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, über die Debatte um zum Beispiel Israels Einsatz im Gazastreifen, um die Debatte Boykotte von israelischen Künstlerinnen und Künstlern, überhaupt wie über den Nahostkonflikt gesprochen wird. Wir sehen das ja auch in der Form der Proteste, zum Beispiel die Protestcamps an Universitäten weltweit. Genau, eine hohe Emotionalität, da wird sich zum Teil angeschrien und auch, glaube ich, so im persönlichen Umfeld, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man das anspricht, das Thema, ich glaube, das lässt niemanden kalt.
Es gibt politische Themen.
Ja, so ist es. Also das war ja schon bei Corona zum Teil so, dass in der Debatte um die Pandemie teilweise Familien zerrissen wurden, Freundschaften beendet wurden. Und beim Nahostkonflikt habe ich den Eindruck, geht das nahtlos weiter.
Ja, also das ist tatsächlich sehr schwierig, das jetzt so ad hoc jetzt in einem Satz irgendwie zu beschreiben. Aber ich glaube halt, dass da auch wieder diese Thematik mit einspielt. Wie nehme ich meine eigenen Gefühle wahr? Also wo ist der Unterschied zwischen meinen Gefühlen und meinen Gedanken zu diesem Thema? Und wie kann ich meine eigene Ohnmacht, weil wir sind ja so sehr, also mir geht es zumindest so, ich kann nur von mir sprechen, ich fühle mich sehr ohnmächtig. Also das ist so eine Hilflosigkeit. Man möchte natürlich helfen. Man sieht die Menschen in Schmerz und Leid. Man sieht die vielen Kinder, diese ganzen Social-Media-Beiträge. Das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Denkweise und unsere Gefühle. Aber ich denke halt, hier ist es immer wieder wichtig, so die eigenen Gefühle erstmal einzuordnen, bevor man in den Diskurs geht. Also bevor man sozusagen mit Freundschaften, ich habe das auch von vielen Freunden gehört, dass Freundschaften auch beendet wurden tatsächlich über diese Debatten, weil die Emotionen da einfach so in den Raum geworfen wurden, ohne vorher einzuordnen.
Also sich abkühlen, bevor man sich kurz vorher abkühlen, bevor man darüber spricht?
Abkühlen, sich ein bisschen mehr kennenlernen. Also das ist ja genau das, was ich ja immer wieder, sich selbst ein bisschen mehr kennenlernen und dann darüber in den Diskurs gehen. Also
sich klar werden, warum man so reagiert, wie man reagiert.
Genau, warum bin ich gerade wütend zum Beispiel? Das ist ja wichtig, weil wir haben ja diese, ich meine, das ist jetzt ein Modewort-Trigger, aber es gibt es tatsächlich in der Psychologie. Also, dass man erstmal guckt, so warum bin ich jetzt gerade so wütend auf mein Gegenüber, die das und das gesagt hat? Bevor ich mit der Hauptemotion reingehe, vielleicht mich selbst nochmal so kennenzulernen. Ich denke, das ist super wichtig, vor allem gerade zu der Zeit, in der wir leben, wo wir so viel von dem mitbekommen und es auch immer mehr wird, politisch und halt menschlich.
Dani Miriam, ich danke Ihnen sehr, das nehme ich jetzt einfach mal alles mit.
Dankeschön.
Versuche das zu verarbeiten. Ich danke Gilde Sahibi, dass Sie uns Ihre Freundin vorgestellt haben. Die Psychotherapeutin Nadine Miriam. In Berlin, vermute ich?
Nee, in Köln.
In Köln. Aber Freundschaft überwindet Grenzen, auch zwischen Berlin
natürlich.
Und Köln. Dankeschön.
Danke, Nadi.
Dankeschön.
Und schönes Wochenende.
Schönen Tag noch.
Danke.
Tschüss. Bis dann.
Es gibt ja eigentlich noch eine Wehrpflicht in Deutschland, die ist noch nicht abgeschafft. Die steht im Grundgesetz Artikel 12. Männer können einberufen werden. Mit Hinweis auf Können, Gilde Sahibi ist bei uns Politikwissenschaftlerin. Jetzt ist die Debatte wieder entbrannt angesichts der Sicherheitslage. Ich glaube, da muss man nicht viel erklären. Warum tatsächlich auch die Sicherheitslage sich verändert hat und warum auch Deutschlands Verteidigungsbereitschaft gesteigert werden muss, auch mit Blick nach Washington, auch mit Blick auf mögliche Ausgang von Wahlen und das Sicherheitsversprechen Amerikas. Wie empfinden Sie diese Debatte um eine Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland?
Also ich würde sagen, sie passt in die Kriegslogik, in der Deutschland und Europa wieder sind. Also ich würde es mir anders wünschen. Also ich wünschte, dass nicht die Narrative des Krieges so eine Macht hätten, haben sie aber, da sind wir jetzt gerade. Und dass dann eine Partei wie die CDU sagt, wir müssen jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, nach einem Jahrzehnt ja erst, ja ist gar nicht so lang, ist jetzt auch nicht weg. Das folgt dieser Logik, würde ich sagen.
Aber ist das nicht einfach ein gewisser Realismus angesichts der Lage, angesichts der Bedrohung durch Russland?
Wahrscheinlich ja. Also ich meine, wenn man sich anschaut, den Zustand der Bundeswehr, den Nachwuchsmangel und so weiter, ist das wahrscheinlich in diesem Narrativ eine realistische Lösung. Also ich gucke ja immer gerne tiefer. Ich würde mir wünschen, dass wir gleichzeitig, während man diesem Realismus in Anführungsstrichen folgt, auch Wege findet, wie man aus dieser Kriegslogik wieder rauskommt. Und ich meine es nicht, dass man mit Russland reden soll, sondern viel, viel tiefer. Also wie kann man schaffen, dass Menschen wie Putin, die nur auf Hass und Krieg setzen, oder Trump ist auch so einer, dass die nicht mehr diese Macht haben?
Wie könnte man das machen?
Das ist keine Sache von 5 Jahren, 10 Jahren oder 20 Jahren.
Das hatte ich schon befürchtet, ja.
Aber man müsste zumindest mal anfangen, solche Gespräche zu führen, und das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe diese Debatten nicht.
Die werden nicht genug geführt angesichts?
Gar nicht, nee. Die spielen ja gar keine Rolle. Also weil wir leben ja, wir haben ja auch in Deutschland haben wir die Debatten, die wir führen, sind ja immer, also bei diesem CDU-Parteitag schenkt Friedrich Merz Markus Söder ein Bär und Löwen. Da dachte ich, wo leben wir im 19. Jahrhundert? Also fangen die an so... Da hätten sie, also sind wir Sausage-Fest, ist mir gekommen, sagen auf Englisch, auf Deutsch nicht übersetzen. Aber so dieses, wow, Stärke und Männlichkeit und so, das sind wir total drin. Ist ja nicht so, dass es bei uns nicht so wäre.
Aber erstmal, ich glaube, der realistische Blick wäre tatsächlich, die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Erst einmal als nächster Schritt, um dann irgendwie weitere Debatten führen zu können, oder? Ich meine, solche Machthaber wie Putin, ich glaube, das haben wir ja auch gesehen, verstehen ja eigentlich nur die Sprache der Stärke, oder? Verstehen die irgendeine andere Sprache?
Nein, das wahrscheinlich nicht. Er versteht, glaube ich, sowieso nicht so viel. Also ich glaube, er ist nicht in der Lage, irgendwie, wir hatten es gerade an sich zu arbeiten oder umzudenken. Da darf man aber auch nicht aus dem Blick lassen, dass die USA, Deutschland weltweit mit zu den größten Exporteuren von Waffen gehören. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur aus einer Richtung diese Kriegslogik am Leben erhalten wird, sondern aus allen Richtungen. Und gleichzeitig natürlich ist Russland gerade der Angreifer und er will ein Land zerstören. Und das ist dann wahrscheinlich der logische Schluss, dass man mitmachen muss in dieser Kriegseskalationsspirale.
Eines, was uns in den letzten Tagen ganz besonders auch beschäftigt hat, ist der Versuch, demokratische Prozesse zu untergraben, nämlich durch tatsächlich einfach körperliche Gewalt. Wir haben Angriffe erlebt auf Politikerinnen und Politiker, brutalste Angriffe, einer der heftigsten gegen den SPD-Europaspitzenkandidaten in Sachsen, der heftig zusammengeschlagen wurde, im Krankenhaus behandelt werden musste. Aber das ging dann ja weiter auch. Also davor gab es diese Angriffe, danach ging es weiter. Fast täglich müssen wir darüber berichten, wie Politiker also nicht nur bedroht, sondern auch körperlich angegriffen werden. Die Zahlen steigen, das haben wir auch gesehen. Gerade die Grünen sind besonders betroffen, aber auch die AfD ist betroffen. Dieser Angriff auf demokratische Prozesse, die immer stärker werden, wie erklären Sie sich das eigentlich?
Also Angriffe, also physische Gewalt entsteht ja nicht im Vakuum. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie aus dem Nichts plötzlich physische Gewalt entsteht, sondern die hat ja einen Hintergrund. Und gerade wenn man sich AmtsträgerInnen oder KandidatInnen aussucht, in Anführungsstrichen, dann ist es ja gezielt. Das ist ja nicht, dass man über die Straße geht und irgendjemanden angreift, sondern das ist ganz gezielt, sind es PolitikerInnen oder eben solche engagierte Menschen. Und das heißt, dass dahinter irgendwie eine Geschichte steht. Sie halten sich ja für die Guten. Also diese 4 jungen Männer, die Matthias Ecke angegriffen haben, glauben ja, dass sie was Gutes tun.
Den SPD-Europa-Abgeordneten, genau. Und Kandidaten in Dresden.
Genau. Und das heißt, warum glauben sie das? Warum glauben sie, dass sie irgendeine Art von Widerstand leisten, dass sie was Gutes tun, dass sie Deutschland schützen? Das ist ja, also ohne zu wissen, was genau ihre Geschichte ist, aber politische Ziele sind keine zufälligen Ziele. Und das heißt, dass hinter dieser Gewalt, die jetzt auch steigt, irgendwelche Narrative stehen. Und die muss man sich anschauen. Und diese Narrative werden ganz oft gefüttert von dem, was die Menschen in Telegram sehen, auf Facebook sehen, auf TikTok sehen und so weiter und auch von PolitikerInnen hören. Und wenn man sich anschaut, wie in der Politik in den letzten Jahren, das ist also nichts daran ist neu, also dass Politik mit harten, PolitikerInnen mit harten Worten sich angreifen, ist wirklich, das ist in der alten Bundesrepublik gang und gäbe gegeben mit Herbert Wehner und Franz Josef Strauß und wie sie alle hießen. Ich glaube, dass ein Unterschied ist, dass was dort passiert ist, also erstmal gab es damals keine AfD, also eine Partei, die menschenfeindlich argumentiert, die Menschenfeindlichkeit eigentlich zum Kern ihres Wesens gemacht hat im Parlament. Und außerdem hat man dort diese Sachen im Fernsehen mal gehört oder mal in der Zeitung gelesen. Aber heute sind diese Narrative überall. Alice Weidel sagt zur Bundesregierung, sie hassen Deutschland und Deutschland sei verwüstet und Deutschland stehe am Abgrund. Und dieses Motiv, dass Deutschland steht am Abgrund, das ist extrem stark. Das hört man, das hat mit Michael Kretschmer schon gesagt, die Bundesregierung zerstört die Demokratie. Also es ist immer so das ganz, ganz Große. Und dass dann Menschen glauben, sie retten Deutschland und sie tun etwas Gutes, indem sie, oder sie sind die Guten, indem sie Menschen angreifen und bis zu töten, Walter Lübcke war ja auch so ein Angriff, Das kommt aus dieser Art von Sprache und aus dieser Art, miteinander sich zu sehen, als Feinde zu sehen.
Auch dieses Gesellschaftsbild, was da offenbar gezeichnet wird von einigen, wie Sie sagen. Also was wir auch zum Beispiel von Donald Trump gehört haben, wir erinnern uns vielleicht dunkel auch an seine Inauguration Speech, wo er wirklich ja so eine Art American Carnage dort irgendwie präsentiert hat. Die USA ist am Ende und ich muss sie retten. Ähnliches hört man ja auch von anderen Populisten. Das ist das eine, aber es kann ja nicht nur aus dieser rechtspopulistischen Ecke kommen. Es muss ja noch was anderes sein. Es muss ja auch vielleicht irgendwie etwas sein, dass demokratische Prozesse nicht mehr gewaltfrei, auch was von der Kommunikation her selbst untereinander innerhalb der demokratischen Parteien nicht mehr genug gewaltfrei verhandelt wird, dass es auf Konfrontation aus ist. Haben Sie auch diese Empfindung?
Ja, es ist auch gar keine Rechts-Links-Frage, sondern die Polarisierung, die Spaltung, die steigt ja. Also das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie Migrationsdebatten geführt werden. Die Frage des Genderns, da werden Gräben aufgemacht, wo gar keine sind. Da werden Grenzen aufgemacht, die konstruiert sind. Und Menschen glauben sozusagen daran. Ich habe immer gern ein Bild von der Gesellschaft als Netz. Und wenn die Verknüpfungen des Netzes ganz eng beieinander sind, wenn man verbunden ist, egal wie unterschiedlich, egal was man denkt, was man glaubt, wo man herkommt, dann ist das Netz extrem stark und es kommt nichts durch. Wenn das Netz aber, wenn die Verknüpfungen weit voneinander entfernt sind, dann ist es lose, dann ist es total einfach, das Netz auseinanderzureißen, die Gesellschaft auseinanderzureißen und damit auch die Demokratie. Und da sind wir gerade. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir uns super einfach spalten lassen. Also wenn man sich überlegt an der Frage vom Gendern, das ist eigentlich so.
Was das für, da hatten wir gerade vorhin Emotionen. Was das für Emotionen auslöst.
Wahnsinn, das ist unfassbar. Dass daran
da geht's plötzlich um Leben und Tod.
Genau, also da ist das die Frage, die... Das ist, also eine Person, die gendert, ist mein Feind, oder eine Person, die nicht gendert, ist mein Feind. Das ist total, wenn man, also es ist lustig irgendwie auch.
Aber denkt, woher kommt die Radikalisierung gerade bei bestimmten Themen? Also da haben wir es ja wieder, ne? Sozusagen.
Weil da was
das scheint ja eine Projektionsfläche
wird.
Zu
genau,
sein.
Genau, es ist eine Projektion.
Ja. Weil dass einem was, dass einem alte Strukturen weggenommen werden, dass einem Gewissheiten weggenommen werden, dass einem das alles zu schnell geht, dass man überfordert ist?
Genau. Und wenn dann aus der Politik kommt, Deutschland, und es kommt alle paar Jahre, also ich habe das für mein Buch auch recherchiert und diese Zitate aufgeschrieben, Deutschland, jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt sind wir an der Grenze. Jetzt ist Deutschland, jetzt ist vorbei quasi mit Deutschland.
Also beim Thema Migration zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau, ganz, ganz klassisch. Also schon seit den 70er Jahren, Belastungsgrenze ist erreicht. Alle paar Jahre Belastungsgrenze ist. Und ich denke, ach ja, was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir denn jetzt, wenn die Belastungsgrenze alle paar Jahre erreicht ist? Dann müssten wir schon lange über die Klippe gefallen sein. Und es passiert nicht, aber es wird immer wieder aufgemacht. Es wird Angst erzeugt. Und es wird ganz, ganz besonders aus der Politik gemacht. Und damit unterstreicht man dieses Widerstandsnarrativ. Wir müssen was machen, sonst ist Deutschland zerstört und am Ende. Und das kann von allen Seiten kommen. Und gleichzeitig, weil die AfD so stark ist, orientiert man sich eben in diese menschenfeindliche Ecke. Und diese Narrative sind ganz, ganz stark mit Menschenfeindlichkeit geprägt.
Gerte Seibier, was gibt Ihnen eigentlich Hoffnung bei all dem auch schwierigen und konfliktbehafteten, was wir hier besprochen haben?
Ich benutze den Begriff Hoffnung nicht, weil Hoffnung ist für mich immer so eine Aversion gegen die Gegenwart und das ist was Passives. Als würde ich irgendwie auf irgendwas warten, dass es besser macht, aber wenn was besser werden soll, dann muss ich ja irgendwas tun. Und ich glaube, das ist, und da kommen wir wieder zu den Emotionen, wenn jede Person anfangen würde, an sich selbst zu arbeiten, die eigenen Projektionen, Emotionen, Trigger und so weiter zu kennen, dann hätten wir, glaube ich, diese Debatten gar nicht.
Das klingt irgendwie nach einem guten Schlusswort. Das nehme ich sehr gerne mit und empfehle unbedingt auch Ihr Buch, wie wir uns Rassismus beibringen. Das werden wir bei nächster Gelegenheit hier unbedingt auch noch besprechen müssen. Da geht es um strukturellen Rassismus und vieles andere mehr. Auch um Antisemitismus, da beschreiben Sie einiges. Gilda Sahebi, Autorin, Journalistin, auch Ärztin. In dem Beruf haben Sie nicht gearbeitet. Gesundheitssystem wäre auch nochmal ein Thema.
Ja, auch nochmal ein Thema. Habe ich auch ganz das viel zu sagen.
Vertagen wir einfach. Auch da gibt es heftige Debatten. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Danke.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke.